Was war dein erstes Handy?
Ein Nokia.
Oh, das kommt so häufig vor. Welche App ist bei dir am meisten in Gebrauch?
Die E-Mail-App.
Welche technologische Superkraft wünschst du dir?
Ich würde gerne irgend sowas wie Magnetfeld bei mir haben am Körper.
Magnetfeld? Ach so, echt? Mhm. Wer ist der wichtigste Tech-Denker derzeit aus deiner Sicht?
Sicherlich für mich Elon Musk und Sam Altman.
Und woran denkst du als erstes beim Wort Digitalisierung?
Deutschlands Digitalwüste.
Sorry. Müsste man mal eine KI drauf einsetzen. Ne? Mach mal ein Bild Wüste Deutschland Digitalisierung.
Herzlich willkommen bei So Tech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Ja, und die Stimme, die wir gerade gehört haben, gehört zu jemandem, der schon einmal bei uns zu Gast war, schon eine Weile her, Mario Herger. Hallo in die USA.
Ja, danke schön, dass ihr mich habt.
Freut uns sehr. Und da es jetzt schon was her ist, stelle ich dich natürlich auch gerne nochmal vor. Seit 2001 bist du jetzt schon im Silicon Valley unterwegs und lebst da auch. Du forschst zu Technologietrends, schreibst Bücher, berätst Unternehmen zu allen Themen, die man sich dazu vorstellen kann. Und früher warst du auch mal bei SAP unterwegs als Entwicklungsleiter und ja auch für die Innovationsstrategie zuständig. Und jetzt haben wir eben schon deine 5 schnellen Fragen gehört. Jetzt will ich einmal kurz wissen, wieso Magnetfeld?
Es geht ja darum, dass man Sinne erweitert, ja, und es fehlen uns ja einige Sinne. Also zum Beispiel, wir können nicht Infrarot schauen als Menschen. Und ich habe da mal gelesen, dass sich Leute einen Magnetgürtel um den Bauch gespannt haben und den mehrere Wochen lang getragen haben. Und das hat ihnen angezeigt, wo Norden und Süden ist. Also so wie Vögel dann konnten sich diese Leute orientieren. Und das wurde sozusagen reingebracht und hat dann vibriert. Und es hat sich dann herausgestellt, als sie den abgenommen haben, haben sie noch mehrere Tage lang diesen Phantom-Vibrieren gehabt, das ihnen immer noch geholfen hat, den Nordpol zu finden.
Echt? Das bringt mich auf die Idee, das ist mir letztens aufgefallen, als ich Mission Impossible wieder mal gesehen habe, den neuesten. Und was passiert, da habe ich mich immer gefragt, hallo, der läuft da nachts durch, keine Ahnung, wo ist er da durchgerannt, Venedig oder so, und auf dem Ohr hat er immer seine Experten, die ihm sagen, du musst jetzt Richtung Norden. Richtung Süden. Und dann rennt er dann. Also ist ja immer ganz komisch, dass sie immer sofort wissen, wo Nord, Süd, Ost und West ist, oder?
Ja, exakt. Wobei, das ist ja lustig. Ne? Wir denken, das ist schwierig zu verstehen. Dabei gibt es ein ganzes Volk, das ja nicht sagt links oder rechts, sondern das sagt nördlich von dir oder südlich von dir. Und wenn sich diese Personen umdrehen, wissen die auch sofort, in welche Richtung sie sich bewegen. Auch wenn sie in einem Gebäude sind. Das ist ein Volk, das ein anderes Gefühl hat dafür, was Raum bedeutet. Mhm. Und das heißt, wir sehen an dieser Stelle, dass das, was wir denken, ist der Standard oder normal, stimmt hier nicht.
Ja, ist ja echt krass. Habe ich noch nicht gehört. Aber wir haben uns heute ein Thema rausgesucht. Oder noch mal kurz gefragt, was ist dein neuestes Buch, wenn du schon mal hier bist? Du schreibst ja immer Akkordbücher. Was ist das Neueste und wie lange bleibt das neu?
Ich habe mein zweites Buch zum Thema künstliche Intelligenz, natürlich diese generativen KIs, also die großen Sprachmodelle. Und das heißt kreative Intelligenz. Und behandelt sozusagen, was eigentlich jetzt diese generativen KIs heute können, wo sie die Macht haben, warum die so interessant plötzlich sind, aber auch wo die Herausforderungen liegen damit. Und ich lege es auch ein bisschen voraus, wie entwickelt sich das jetzt weiter? Und ich glaube, deshalb sind wir ja auch heute irgendwie in diesem Podcast, weil wir uns ein bisschen auf diese jetzt Zukunft konzentrieren werden.
Ja, aber wie schnell schreibst du so ein Buch dann? Also hast du mit Start ChatGPT losgelegt? Oder ich meine, mit dem.
Genau, wie viel ChatGPT ist drin?
Ich muss dazu sagen, ich habe mit dem Verlag tatsächlich erst im Februar letzten Jahres gesprochen und im November ist es dann rausgekommen, aber ich habe durch das erste KI-Buch schon noch eine ganze Reihe von Notizen gehabt, nämlich 100 Seiten Notizen zu einem Folgebuch, das ich ja schon am Plan hatte, das aber einen gewissen anderen Charakter gehabt hätte als dann, weil dann ja die generative KI gekommen ist und da ein Schwerpunkt dann auf dem war. Also ich habe sie in 6-7 Monaten natürlich machen können.
Es war wahrscheinlich schon alt, als es gedruckt war. Aber wir wollten uns heute mal kümmern. Ich hatte dich angesprochen, ob wir nicht darüber mal reden wollen. Und zwar das Thema humanoide Roboter. Da spielt natürlich KI eine Rolle, aber vorrangig ja, glaube ich, erstmal die mechanische Technologie auch dahinter. Ne? Ich habe mal zusammengezählt, ich habe versucht zu recherchieren, wie viel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich bin bin auf 10 Firmen gekommen von Sanctuary AI, Figure AI, Kepler Exploration, Boston Dynamics und so weiter und so fort. Das ist ja da richtig Fahrt aufgenommen, oder?
Ja, also wir kennen Zuseherinnen und Zuseher oder Hörerinnen werden sicherlich diesen Boston Dynamics Roboter kennen, der da diesen Parcours Lauf macht, Saltos schlägt und so weiter. Und das ist, habe ich mir sagen lassen jetzt auch von den Robotikern, das ist für die auch sensationell, was Boston Dynamics hier macht. Die Schwierigkeit, die man ja eigentlich hat bei solchen Robotern ist, um so einen Roboter zu trainieren, dass er eine gewisse Bewegung macht oder Ausführung macht, den muss man halt trainieren. Das heißt, da ist meistens ein Robotiker da und der trainiert den, indem er das entweder vormacht oder indem er den einstellt oder programmiert. Mhm. Und dann ist einen Millimeter oder 5 Millimeter daneben und dann klappt's schon nicht mehr. Ja? Mhm. Und was ihm aber fehlt auch, ist natürlich diese ganze Perception, also das Umwelt, die Umwelt erkennen, den Kontext haben zu dem Ganzen. Das heißt, das sind dann oft sehr, sehr limitierte Aufgaben, die der nur machen kann, dieser Roboter. Und die Schwierigkeit noch einmal mit solchen zweibeinigen Robotern, ja, ist ja auch noch einmal Gleichgewicht, dass die sich auch richtig bewegen können und nicht gleich wieder umfallen. Das ist ja so ein großes Problem, das man dann immer wieder hatte. Und jetzt aber plötzlich kommt eine andere Technologie, die dem offensichtlich helfen kann. Und das ist halt die großen Sprachmodelle der generativen KI, weil man vortrainiert, mit denen auch Millionen verschiedene Objekte erkennen kann und nicht nur die Banane und den Apfel, der vor einem liegt. Und das heißt, umsonst kriegen mehr oder weniger Robotiker hier ein Weltmodell, das sie dem Roboter hochladen können. Und das Zweite, dass dank dieser KIs, Maschinen lernen jetzt, die Maschine am Simulator zuerst einmal lernt, ihre eigenen Gliedmaßen sozusagen zu verwenden. Ja? Das heißt, man muss nicht der Robotiker ran und jetzt die Fingerbewegungen machen, sondern der lernt einmal selbst, macht natürlich alles Mögliche falsch am Anfang. Mhm. Und dann aber kriegt er das Ziel, was ich diesen Bleistift zu drehen in den Fingern. Und nach einigen Stunden selbst trainieren kann er das dann perfekt.
Ich würde gerne trotzdem noch mal 2 Schritte vielleicht zurückgehen, so Kinderfrage, Anfängerfrage. Warum brauchen wir überhaupt humanoide Roboter? Wir kennen die aus Filmen und man denkt dann vielleicht erst an Science Fiction, aber warum investieren jetzt viele Firmen da sehr viel Geld rein? Für welchen Zweck? Macht man ja nicht aus Spaß.
Ja, also es gibt ja, warum hat man Roboter überhaupt eingesetzt? Nein, die können natürlich, oder Maschinen eingesetzt, die können natürlich Aufgaben erfüllen, die Menschen so nicht machen können. Ich habe, es heißt Homo Technicus, und Menschen sind ein Homo Technicus, haben wir immer Werkzeuge erfunden, die uns Arbeit abnehmen können oder erleichtern können. Ich kann einen Nagel mit dem Daumen eindrücken, das kann der Obelix mit dem Zaubertrank. Ja, oder ich kann einen Hammer nehmen, oder ich kann eine Maschine nehmen, die das macht. Mhm. Und dann gibt es Aufgaben, die halt gefährlich sind oder unangenehm, ja. Oder ungesund oder die eintönig sind, die wir nicht machen wollen. Und da bietet sich immer eine Maschine an, eine Automatisierung. Und wir haben nach wie vor sehr viele Aufgaben, die wir Menschen selber machen. Also zum Beispiel Reifenwechsel, ja, oder irgendwie eine Installation im Badezimmer machen. Ne? Da kommen heute Maschinen nicht ran, sondern das müssen wir machen. Und unsere Welt ist ja ausgelegt für Menschen. Das heißt, auch unsere Werkzeuge sind ausgelegt für Menschen. Ein Bügeleisen hat einen Griff für eine Hand. Ja, ein Hammer ist, eine Hand bedienen kann. Und deshalb versucht man jetzt auch Maschinen zu bauen, die menschenähnlich sind, also humanoid aussehen, damit sie sich in dieser Welt, die für Menschen designed ist, bewegen können und eben uns Aufgaben abnehmen können.
Also so ein Handwerkerroboter finde ich für zu Hause auch nicht schlecht, der so aussieht.
Oder die Wäsche waschen oder die Wäsche bügeln oder etwas kochen. Ne? Wäre doch schön. Ne?
Ich würde noch ein anderes Argument ins Spiel bringen, und zwar bezogen auf die chinesische Regierung, die einen großen Plan hat. Ja, die haben ja eine Art Roadmap, Richtlinie für gesagt. China will bei humanoiden Robotern bis 2027 Weltmarktführer werden. Das hat mir sofort in Erinnerung gebracht, dass es Prognosen gibt, dass China Ende des Jahrhunderts nur noch 700 irgendwas Millionen Einwohner hat. Die kämpfen ja gerade gegen zu wenig Kinder, ähnlich wie Japan. Es wird eine Überalterung geben. Die haben ja ein Riesenproblem, weil ihnen die Fachkräfte dann irgendwann richtig fehlen, um weiter als Werkbank der Welt oder so als Industrieführer dazustehen. Die brauchen Roboter, oder?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Das ist auch gerade das aktuelle Buch, an dem ich schreibe, der Bevölkerungskollaps. Ja, da stellt sich dann natürlich, das ist der Fachkräftemangel. Und den haben
perfekte Cross-Promo hier.
Ja, und den haben wir nicht nur die Chinesen, sondern natürlich auch wir in Deutschland. Das heißt, wir merken, dass ja bereits der Fachkräftemangel ist ein großes Thema. Also das nicht nur, was weiß ich, von Lkw-Fahrern und Busfahrern und Lokführern und so weiter, dass da keine Leute gefunden werden und ja viele Sachen auch ausfallen wegen dieser Sache, sondern auch Fachkräftemangel. Mhm. Und das ist noch einmal in China ein schwerwiegenderes Problem, weil dort von einer Ein-Kind-Politik, die dazu geführt hat, dass jetzt 400 Millionen Menschen dort weniger leben als geschätzt, es jetzt zu einer fast Null-Kind-Politik kommt. Ja, wir haben jetzt in vielen Regionen in China unter 1 die Reproduktionsrate. Also das ist ein technischer Term, der bedeutet, um ein Land auf der Bevölkerungszahl zu halten, muss jede Frau dort 2,1 Kinder haben. Ja, und wir haben aber mittlerweile in vielen Ländern, mehr als 100 Ländern der Welt, eine Reproduktionsrate, die liegt darunter. Auch in Deutschland liegt sie darunter. Und am stärksten betroffen sind so Länder wie China, Japan oder Südkorea. Dort liegen sie teilweise unter 1. Und das bedeutet, es gibt keine Arbeitskräfte, es gibt keine Leute, die diese Aufgaben übernehmen. Gleichzeitig veralten die Bevölkerungen. Das heißt, wir haben sehr viel mehr ältere Personen. Das heißt, eine immer jüngere Gruppe an Menschen muss eine größere Zahl an älteren Menschen haben. Und das beginnt dann auch, dass man so einen Roboter braucht, eigentlich für die Krankenpflege. Ja, oder die Personen, die Kranken umdreht oder die Älteren wäscht und so weiter. Und das sind körperlich sehr schwierige Aufgaben. Und dazu gibt es immer weniger junge Menschen, die das eigentlich leisten können, weil es einen riesen Geburtenrückgang gibt.
Aber ich musste auch sofort an Deutschland denken, weil klar, wir haben einmal Fachkräftemangel, aber wir sind ja auch ein teures Land. Also ein Arbeitnehmer kostet viel Geld und dann ist ein Roboter, auch wenn wir hohe Energiekosten haben, dann weiß ich nicht, dann hat er als, mit Solar oder irgendwie andere Energieträger, die vielleicht nicht so teuer sind, dass das ja langfristig sich auch kostentechnisch
Also lass uns das vielleicht einmal ein bisschen anschauen, ja, was energiemäßig das bedeutet. Stell dir vor, du bestellst heute über DoorDash oder Uber Eats irgendwas zum Essen. Na, dann kommt jemand mit einem 2 Tonnen Auto dahergefahren und bringt dir das. Ist eine massive Verschwendung. Ne? Da ist ein halbes Kilo Essen drinnen, aber 2 Tonnen Auto wird bewegt. Da wird massiv viel Energie verwendet. Ja? Egal, ob das jetzt ein Elektroauto ist oder ob das ein Diesel oder Verbrenner ist.
Wobei, ich muss einhaken, wir hatten gerade die Lieferando-Chefin, da kommen die natürlich mit dem Fahrrad.
Mit Fahrrad, okay, da kommen mit Fahrrad. Also ich wohne ja in den USA, keiner mit Fahrrad.
Naja, stimmt. Ja, mit dem Auto.
Aber stell dir vor, du hast jetzt einen 2 Tonnen Fahrzeug, einen 60 Kilogramm schweren Roboter, der 1,5 Meter groß ist und der geht ins Restaurant oder in den Supermarkt und holt dir das. Und dann aber auch kommt der und bewegt sich im Gebäude drin. Und also er geht nicht nur auf der Straße, sondern bewegt und stellt das dann auf deinen Tisch oder in die Küche. Und der braucht natürlich viel weniger Energie als ein 2 Tonnen Auto. Ja, natürlich, wie viel Energie verbraucht im Vergleich zu einem DoorDash-Lieferanten? Kommt darauf an, wie sich der DoorDash-Lieferant ernährt. Ist das Fleisch aus Südamerika irgendwie von irgendwelchen Rinderfarmern dort in Argentinien oder ist der vegetarisch unterwegs? Ja. Aber hier wäre Energieeinsparung natürlich möglich.
Ja, und bis hin zu, sagen wir mal, wenn die kostenmäßig erschwinglich werden sie vermutlich. Bei Tesla heißt es irgendwas in Richtung 20.000. Der kann ja auch für mich kochen, theoretisch.
Ja.
Gibt's ja auch schon.
Ja, also Elon Musk hat ja mit seinem Tesla-Bot, diesen Optimus, hat ja vor 2 Jahren viele Lacher erhalten, ne, weil er diese Schauspielerin oder Tänzerin da auf der Bühne war, verkleidet als Roboter. Und innerhalb von kurzer Zeit aber haben sie das zusammen gehabt, weil eben natürlich viele dieser Teile, die in Robotern verwendet werden und das Wissen, die Talente, die man braucht, bei Tesla waren. Mhm. Ja. Das sind ja da, ein Auto ist ja nichts anderes als ein Roboter auf 4 Rädern. Ne? Also gerade auch, wenn du so autonome Fahrsysteme drinnen hast. Den hat er ja gedacht, dass er den einsetzen wird, vor allem als Arbeitskraft in seinen Fabriken. Ne? Aber wenn man sieht, was der machen kann, ja, Wäschefalten etc., sieht man, das ist den kann man universal einsetzen. Und er selber meint ja, dass er viel mehr davon verkaufen wird und sein größeres Business werden wird als seine Autos. Natürlich sagt jetzt Elon Musk sehr viel, ja, aber Er hat auch in sehr vielen Fällen recht gehabt und ich würde das auf alle Fälle mal ernst nehmen. Und Andreas, du hast ja vorher schon aufgezählt, die verschiedenen Firmen, die jetzt solche zweibeinigen Roboter bauen, da scheint jetzt eine ganze Kette von solchen Firmen da zu sein und wahrscheinlich entstehen auch viele weitere, die solche Roboter bauen wollen oder bauen.
Aber wo stehen wir denn dann jetzt konkret? BMW hat bei Figure AI humanoide Roboter schon für die Produktion bestellt. Mhm. Also wo stehen wir jetzt? Also gibt es schon einige Fabriken, wo man dann so einem Kollegen guten Tag sagen kann?
Was wir aktuell sehen, sind halt die ersten Tests damit. Ja? Also das sind nach wie vor noch sehr dumme Geräte. Also ein dumme im Gerät von ungeschickt. Mhm. Sozusagen mal lieber ungeschickt. Das heißt,
und langsam wahrscheinlich auch.
Langsam ungeschickt. Mhm. Und die jetzt einfach einmal im Testbetrieb irgendwo mitlaufen. Ich glaube nicht einmal, dass die im Testbetrieb wo mitlaufen, weil sie einfach die Produktion hier aufhalten würden. Aber dass es halt so Labors gibt, wo man gewisse Handgriffe, die jetzt einmal schaut, wofür eignen sich die jetzt im ersten Moment? Was ist die low-hanging fruit? Was sind so die ersten Aufgaben, die so ein Roboter vielleicht machen könnte, vielleicht irgendwie, ich weiß es nicht, Kolben in den Motor reinschieben, ja, oder eine Schraube andrehen. Dann wird man sich weiter handeln. Also ich denke, wir sind hier. Da ist natürlich auch noch die Demo-Videos, die man hier sieht, das sind natürlich immer hoch limitierte Videos. Das heißt, das ist wahrscheinlich 5-mal oder 10-mal gedreht worden, bis er das so hatte. Ja, das sieht man ja bei Boston Dynamics, diese Outtakes, ja, wo dann stolpert und stürzt. Mhm. Das heißt, wir dürfen uns auch nicht täuschen lassen. Aber es zeigt eine Richtung vor, nämlich in welche Richtung es gehen wird und was die Firmen jetzt probieren damit. Und dann wird man einen ersten Einsatz finden und dann wird man auch diese entsprechenden Modelle, also Sprachmodelle oder diese anderen Bewegungsmuster, die man dann hat, anpassen und erweitern und spezifisch machen dafür. Wenn wir uns angeschaut haben, jetzt auch Nvidia, die GTC, diese Vorstellung der verschiedensten Entwicklungssachen, die jetzt von Nvidia kommen, da waren ja auch ganz prominent Roboter dort. Und das heißt, Nvidia setzt auch darauf, dass halt hier jetzt in diesen Robotern GPUs, also diese Graphical Processing Units, die man für KI-Betrieb benötigt, eingesetzt werden. Mhm. Das ist schon ein Zeichen auch, glaube ich, wie man die Zukunft sieht.
Ich habe es noch nicht zu Ende recherchiert, welche Firma dieser 10, die ich gefunden habe, jetzt in, sage ich mal, mindestens in Europa beheimatet sind. Aber ich befürchte, die Antwort kennen wir. Auf der anderen Seite muss ich das wieder vergleichen mit den anderen Geschichten, die wir so häufig haben. Wir sind führend in der KI-Forschung. Wir sind, glaube ich, führend auch in der Robotik. Das waren wir schon lange und sind wir, glaube ich, immer noch. Aber verpassen wir hier wieder diesen Punkt, dass eventuell dann doch andere Sachen sich so richtig verkaufen, wie humanoide Roboter in 20 Jahren vielleicht?
Ja, das hat einen ganz bestimmten Grund, warum wir über diesen Graben nicht hinwegkommen. Ja, und zwar eine Firma, die im digitalen Bereich. Also vielleicht einen Schritt zurück. Wir bewegen uns immer mehr von einer materiellen in eine immaterielle Welt. Was ich damit sagen möchte, ist, eine Welt, die darauf basiert ist, dass man Stahl macht, dass man Autos physisch baut, dass man chemisch und pharmazeutisch was macht, fällt zurück gegenüber jetzt Bereichen, wo der immaterielle Bereich wichtiger wird. Also immaterielle Sachen sehen, also alles, was digitale Technologie betrifft, alles, was KI wäre etwas so etwas, alles, was Software betrifft, alles, was Patente, Branding, Netzwerkeffekte bedeutet. Das heißt Finanzservices etc. Da sehen wir auch, dass in manchen Ländern bereits das 40% eigentlich der Leistungen ausmacht. Ja, da ist nicht mehr das Deutschland ist traditionell, der deutschsprachige Raum ist traditionell einer, der im materiellen Bereich sehr, sehr gute Sachen machen kann. Also Blechbiegen, Bohren im Metall. So.
Wir sind doch Dichter und Denker, Entschuldigung.
Ja.
Mario ist Österreicher, du wärst Österreicher, ne? Das passt.
Wir haben ja ein Goethe- und ein Schiller-Denkmal in Wien stehen. Ja. Also, aber natürlich, wir sehen uns als die Dichter und die Denker, aber tatsächlich, natürlich haben wir auch diese ganzen Chemie, pharmazeutischen Firmen, Metallfirmen natürlich gemacht, also Maschinenbau. Dort, wir sind halt einfach dort sehr stark. Und das ist auch nicht zu unterschätzen. Ja, alle diese natürlich neuen Werkzeuge und Sachen und Produkte werden auf Maschinen gebaut, die aus Deutschland stammen, ja, aus unserem Sprachraum stammen. Und das ist ja auch etwas. Aber wir sehen, dass digitale Firmen oder Firmen, die vorwiegend digitale Sachen herstellen, neue digitale Assets sehr viel besser einbinden können und damit skalieren können. Also schauen wir uns doch einmal an, jetzt gerade KI, ja, künstliche Intelligenz. Wer sind die Firmen, die jetzt von diesem neuen digitalen Zauberwerkzeug am meisten profitieren? Das sind Microsoft, die schon vorher digital große Assets hatten. Das ist Google, ja, die da jetzt zusammenarbeiten. Und alle, die in diesem Digitalumfeld sind, eben auch Nvidia und alle Chip-Manufakturen auch, ja. Weil die schon diesen Ansatz haben, diesen Ansatz haben und die Ressourcen haben. Stellen wir uns einfach nur vor, wie man jetzt Software baut, ja, da können das bauen diese Firmen seit Jahrzehnten. Die haben entsprechende Entwicklungswerkzeuge, die haben entsprechende Cloud-Anwendungen, Cloud, die sie betreiben, ja, wo man jetzt wieder die KI laufen lässt. Die haben auch die Entwickler-Communities darum. Die haben ja Millionen von Entwicklern, die extern in anderen Firmen ihre Werkzeuge verwenden. Jetzt kommt ein neues Werkzeug, sagen wir ein mobiles Gerät, und sie müssen nur ein bisschen was erweitern in ihren Entwicklungswerkzeugen. Kommt ein neues UI, kommt ein neues Programmierschnittstelle und schon können alle drauf. Wenn jetzt sowas, sagen wir, Mercedes machen wollte oder Volkswagen machen wollte, die haben keine Entwickler-Community mit Millionen von Entwicklern, die sie so einfach ranbringen können. Mhm. So, und jetzt kommt generative KI. Das heißt, es ist wieder nur eine Erweiterung in den Programmierwerkzeugen. Die Cloud ist schon da. Das heißt, die Skalierung ist viel rascher und viel schneller und viel größer, weil das einfach schon alles da ist. Und da tun sich jetzt deutsche Unternehmen, die nicht diese Digitalisierung haben oder nicht dieses Umfeld haben, diese richtigen Rahmenbedingungen haben, tun sich da viel schwerer. Auch die Robotics-Firmen in diesem Fall. Und das heißt, jemand, der jetzt da nah dran sitzt, der kann das viel besser skalieren und ausnutzen und läuft einfach davon weg, uns davon.
Lange war ja auch immer so ein bisschen so, dass so die großen Tech-Konzerne vor allem auch, ja, B2C ist ganz groß, aber heißt immer mehr auch B2B am Ende, ne? Also da, wo man vielleicht in Europa gedacht hat, kriegt man noch einen Fuß in die Tür, weil B2C war eh schon lange der Zug abgefahren. Alles, was so durch die Plattform etc. so passiert ist in den letzten 10, 15 Jahren. Aber B2B ist dann irgendwie auch der Zug dann bald abgefahren.
Ja, uns fällt halt immer wiederum einiges auf den Kopf. Ne? Wir haben ja Industrie 4.0 und so weiter, haben wir gesprochen, dass wir da viel besser sehen, weil wir ja die Maschinen haben, diese Daten haben und da haben wir so viel mehr. Und es stellt sich aber heraus, dass das eben nicht so wirklich stimmt, wie wir gemeint haben. Ne? Und zwar hat das ja damit zu tun, wir reden von einer Datenschutzgrundverordnung beispielsweise, ja. Das ist also ein schönes Thema, Datenschutz. Und das sagt man immer, ja, das ist ja eigentlich nur für private Daten. Aber so stimmt das ja nicht, ne? Eine Maschine in einer Firma, in einer Fabrik, hat natürlich auch private Daten. Da weiß man, wer hat die bedient. Wer hat die eingeschaltet? Wenn es zu einem Fehler gekommen ist, da weiß man auch, wer den Fehler gemacht hat. Und das ist aber natürlich jetzt etwas vom Betriebsrat und von den Gesetzen her, etwas, das man nicht verwenden darf, um so einen Mitarbeiter jetzt zu befördern oder zu bestrafen, ja. Das heißt, wenn ich ein Ingenieur bin oder Ingenieurin bin, die zuständig ist, dafür Daten zu erfassen auf dieser Maschine, dann brauche ich nur einen Besuch von der Rechtsabteilung und ich im Zweifelsfall sammle ich keine Daten mehr. Das heißt, die Daten, die wir dort haben, sind eigentlich schon sehr dünn. Ja, die sind eigentlich gar nicht so toll dann. Ja, weil wir alle Angst vor der Datenschutzgrundverordnung haben, weil die viel weitreichender ist als nur privat. Ja, so, das heißt, ich habe schon gar nicht einmal die Daten, um jetzt eine KI zu füttern ordentlich. Und eine KIs sind sehr hungrig. Die brauchen sehr viel Daten, damit sie gut funktionieren. So, das heißt, uns fehlt schon einmal das Fundament an der Stelle. Und dann wollen wir Dach draufsetzen. Und das geht, und das setzt sich so wirklich fort über alle Ebenen eines, dieses Digitalhauses sozusagen.
Ich denke so an den Boston Dynamics, an den Hund, an diesen, wie heißt der?
Spot.
Spot, genau. Der dann, sag ich mal, von den ersten coolen Schritten, wo er dann richtig gut war, bis jetzt, wo er immer häufiger eingesetzt irgendwo, sind 2-3 Jahre vergangen, das ging relativ flott, ne? Und wenn ich überlege, rechne ich das mal hoch bei den Humanoiden, dann reden wir bald davon. Und dann reden wir auch bei diesen Produkten um, was machen wir damit? Wie gehen wir damit um? Ja, ja. Wie bezahlen wir die Menschen zukünftig? Wie soll die Gesellschaft weiter leben? Und da spricht man ja auch schon davon, gab auch Philosophen, die das empfohlen haben, auch Roboter müssten eine Art Steuer zahlen, wenn die eingesetzt werden, weil die verdrängen die Menschen in der Gesellschaft. Und das machen die Unternehmen ja nicht ohne Absicht. Also warum sollte nicht auch ein Roboter, der eingesetzt wird, irgendwann eine Art Steuer an die Gesellschaft zahlen?
Ja, wir kommen da in ganz interessante Diskussionen, nämlich sollen Roboter Steuern zahlen? Das ist natürlich dann wieder etwas, wo man sagt, das ist eine Maschinensteuer. Ja, also diese Diskussionen sind nicht neu, die gab es halt mit Webstühlen und anderen Technologien genauso. Auch, was macht man mit den Menschen? Ja, nehmen die wirklich alle Arbeit weg? Gibt es dann wirklich keine Arbeit mehr für Menschen? Und das ist auch etwas Diskussionswürdiges. Das sind also Dinge, die man nicht jetzt nur den Tech-Unternehmen hier überlassen sollte, sondern sind Dinge, die man auch gesellschaftlich zu diskutieren hat, politisch zu diskutieren hat, wie man da vorgeht. Ist dann so etwas wie das bedingungslose Grundeinkommen etwas, was wir machen müssen, ja, oder machen sollten, damit es da hier nicht zu diesen Verwerfungen kommt, wie das damals bei den Weberaufständen war, ja. Wie schnell passieren solche Sachen? Ich sehe das ja konkret auch jetzt mit autonomen Autos, ne? Taxifahrer braucht man dann nicht mehr. Ich bin gestern zum ersten Mal jetzt mit einem autonomen LKW gefahren, ja. Ein LKW-Fahrer braucht man dann nicht mehr. Aber es gibt natürlich, einen LKW-Fahrer fährt er nicht nur. Der macht auch viele andere Aufgaben. Der macht, der Reifen, wechselt dann Reifen, der lädt die Fracht, ja. Wobei LKW, solche Aufgaben dann oft auch nicht sehr, also ein LKW-Fahrer ist nicht unbedingt der tollste Job, ne? Man ist immer weg von der Familie, es ist ein stressiger Job, ein gefährlicher Job. Das muss man sich auch anschauen. Aber da kommen eine ganze Reihe von Diskussionen jetzt hoch und wir haben eventuell schon Ansätze aus früheren Gesetzgebungen. Also was ist, wenn so ein Roboter jetzt irgendwen verletzt und hat der Rechte? Ja, sind da solche Dinge wie, und zwar, das ist natürlich jetzt eine große Schande aus der Menschheitshistorie, aber wir hatten solche ähnlichen Gesetze für Sklavenhandel, also für Sklavenhaltung, wo diese Sachen, oder Leibeigene, wo das damals behandelt worden ist. Und plötzlich wird das wieder irgendwie aktuell, weil wir sowas haben, solche Roboter. Und auch so Fragen, wie bewegen sich die in den Gebäuden herum? Ja? Müssen wir, so wie wir behindertengerecht ein Gebäude bauen oder eine Straße bauen, auch robotergerecht bauen? Wie müssen die ausgestattet sein, dass sie niemanden verletzen? Oder ist eher das umgekehrte Problem nicht, dass wir Menschen vor Robotern schützen müssen, sondern dass eher Roboter vor Menschen geschützt werden, ja, weil die misshandelt werden? Oder so eine Frage wie, würdest du jemanden einstellen, der einen Staubsaugerroboter misshandelt? Ja. Ja, also der nicht nur Katzen quält, sondern auch Roboter quält. Würdest du so jemanden einstellen?
Fragen der Zukunft.
Ja, aber ich habe mich jetzt gerade so gefragt, wir leben in einer Demokratie, was uns alle sehr freut. Wir wollen es auch nicht anders, aber die sind halt nicht so gut darin, sehr weit im Voraus zu denken, weil der Wahlzyklus ist einfach viel zu kurz und man hat immer mit aktuellen Krisen zu tun. Und das mit nach vorne denken ist A, für die Wiederwahl schlecht und B, schafft man auch gar nicht, wenn man nebenbei die Welt noch retten muss. Also auch da wird es dann ja wahrscheinlich so sein, dass man hinterher aufräumt.
Ja, das ist immer so dieser, du sprichst eine ganz richtige Tatsache. Wir sehen, das betrifft natürlich nicht nur die Politik, sondern es betrifft natürlich auch die Unternehmer, ne? Weil ein Unternehmen ist der Vorstand 4 Jahre gewählt oder so und der muss in dieser Zeit schauen, dass er den Shareholder Value hochbringt. Und gerade Unternehmen, die sehr erfolgreich waren und sehr alt sind, da gibt's keine Gründer mehr in diesen Dingen, die anders denken können, ja. Und Politiker natürlich ist noch einmal ein Thema, die auch lieber sich auf aktuelle Probleme, die man rasch irgendwie lösen, wo man zeigen kann, dass man krempelt mal die Ärmel hoch, als lange philosophische Betrachtungen in die nächsten 10 oder 20 Jahre zu machen und die Weichen zu stellen. Das passiert nicht mehr in diesen immer schnelleren Zyklen, die wir hier haben. Das, was leider passiert dann, ist halt, dass die Unternehmen dann einfach losfahren und wir dann nachher immer aufkehren müssen, aufräumen müssen und wir vielleicht in eine Richtung dann gehen, die wir so vielleicht nie haben wollten. Wir sehen das als konkretes Beispiel vielleicht jetzt. Vor 2, 3 Jahren gab es einen Walkout bei Google, wo wegen der Verträge mit dem Department of Defense, also dem amerikanischen Verteidigungsministerium, Einsatz von KI dort. Ja, und jetzt lernen wir, dass nicht nur in der Ukraine, in Russland Drohnen massiv eingesetzt werden im Krieg, zehntausende Drohnen und teilweise auch mit KI, sondern in Israel, in Gaza, dort tatsächlich jetzt KIs mit 35.000 Gesichtern von Hamas Leuten versehen worden sind und die Drohnen sich auf die Suche gemacht haben und sich dann auf die gestürzt haben. Ja. Wir sind also schon dort bei solchen Sachen, weil es eben, und das ist ja nicht nur regional, also in Deutschland, sondern das ist ja etwas, was man international auch durchsetzen muss. Ne? So ein Atomsperrvertrag, den man hat. Ja. Wie macht man das mit autonomen System, Waffen?
Ja. Ja, ich glaube, Roboterhunde sind auch im Einsatz im Tunnelsystem und so weiter. Die waren auch schon aktiv.
Mhm. Ja. Das ist mal so ein düsteres.
Ja, das ist ein bisschen düsteres.
Bevor wir jetzt ein düsteres Ende machen, machen wir noch ein positives, oder? Ja. Was denkst du? So, mach mal eine Prognose. Wann werden wir so den ersten Roboter, humanoiden Roboter im Haushalt irgendwo oder in einer Produktionsstätte sehen?
Ja, in den nächsten 2 Jahren wird es ihn nicht geben, ja. Aber in sicherlich in 10 Jahren haben wir den. Ja, also es hat ja jeder mittlerweile auch einen Staubsaugerroboter, ne? Und wir werden sicherlich in vielen Bereichen dann solche ersten Roboter sehen. Also ich sehe das ja auch in Restaurants, kommen ja solche Roboter, also nicht zweibeinige, sondern welche, die das Essen bringen. Es wird, also immer normal, auch für die Jugend ist das heute normal. Ich sehe das jetzt bei autonomen Autos. Ich habe einen Tesla mit der Full Self-Driving Version, der neuesten, die ist jetzt sensationell gut. Ich bin jetzt mit Robotaxis in San Francisco schon hunderte Male gefahren. Ich bin gestern zum ersten Mal in einem autonomen LKW gesessen. Also das kommt, und das wird sich auch jetzt auf andere Formen, körperliche Formen, wird man das sehen. Aber gleichzeitig passiert noch was. Also, und das Ganze beschleunigt sich auch. Ich hab das so beschrieben. Wir haben beispielsweise, wenn wir es verwenden, Web 1.0, 2.0, 3.0, ne? 90er Jahre noch statische HTML-Seiten mit blinkenden Bildern, ne? Und heute haben wir Krypto und mobile VR, ja, Virtual Reality. Mhm. Das ist aus 25, 30 Jahre gebraucht. Jetzt haben wir seit jetzt 12, 17, 16, 18 Monaten, ne, haben wir generative KI, ist in aller Munde. Ne? Und wir sind bereits von der einzelstehenden KI, also dem KI 1.0, ja, Web 1.0, KI 1.0, zu einer gekommen, die sich integriert in andere Software, also in Microsoft Office, mit anderen Werkzeugen arbeitet. Und jetzt sehen wir bereits diese ersten Schritte der KI 3.0, nämlich dass sie einen Körper kriegt, also in einem Roboter drinnen steckt. Ne? Und das passiert alles in 2,5 Jahren und nicht in 25 Jahren. Das heißt, da ist eine massive Beschleunigung. Und das deshalb, weil wir zum ersten Mal in unserem Leben eine Technologie haben, die sich selber verbessern kann. Eine KI kann sich selber verbessern, kann einen besseren Algorithmus finden. Ja, ein Panzer, den wir heute haben von Rheinmetall, der kann sich nicht selber verbessern. Ja, aber wir haben jetzt zum ersten Mal eine Technologie, das heißt, wir haben nicht nur eine exponentielle, sondern eine super exponentielle Entwicklung. Wenn das also wirklich der Fall ist, dass wir dann plötzlich so viele Roboter auch in unserem täglichen Leben haben, dann stellt das uns als Gesellschaft vor einige neue Fragen. Ja. Und vielleicht als Letztes, wir sind ja Menschen, also Humanismus, ja, kommen wir zum Transhumanismus. Wir bewegen uns ja dorthin, dass wir immer mehr, Technologie an uns und in uns, ne? Impfungen, Medikamente, das Essen, das wir gezüchtet haben, die Brillen, die wir tragen, die Haareinsätze etc., dass die Kleidung, die wir haben. Wir sind ja eigentlich nicht mehr der reine Mensch, sondern wir sind eigentlich schon ein transhumanistischer Mensch, der sein Handy, der immer weiß, wo das Handy ist und Phantom klingeln hat. Auf der anderen Seite haben wir die Roboter, und da gibt es jetzt Ansätze, dass man eben künstliches Gewebe erzeugt, also zellkulturiertes Fleisch zum Beispiel macht zellkulturiertes Gewebe und das dann um diese Roboter wachsen lässt, damit sie Sensoren haben, damit sie uns eben nicht verletzen. Und dann gehen wir von Robotismus zum Transrobotismus. Wir treffen uns also als Transhumanisten mit den Transrobotern irgendwo in der Mitte. Und das bringt völlig neue Herausforderungen, natürlich, weil Menschen die Roboter dann auch noch anders einsetzen. Also ich sage nur das Stichwort Sexroboter, ja. Und was ist dann? Kann man die heiraten, ja? Und plötzlich mit diesen Sprachmodellen und der KI schauen diese Roboter wie Menschen oder verhalten sich wie Menschen. Wir haben eine sehr spannende Zukunft vor uns, würde ich sagen.
Ja. Auf jeden Fall. Menschen verlieben sich ja auch schon in Chatbots, also dann ja wohl erst recht in Roboter. Ja. Von daher werden wir das erleben.
Ja. Ich habe jetzt zum ersten Mal T-Shirts gesehen, ja, da wird Merchandise hier verkauft in San Francisco. Das heißt, I love my AI girlfriend.
Ja.
Ich liebe meine KI-Freundin. Ja.
Ja, nicht schlecht. Ja, die.
Das wird übrigens von einer Frau verkauft, ja, die, ja. die so in der Szene so ein bisschen ist.
Ja, super spannend wieder.
Ja, vielen Dank, Mario. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Ja, danke schön.
Ich danke euch. Schöne Grüße aus Kalifornien.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.